liegen ganz offen den Herrn, unserem Schöpfer und Gott. Dieser Typ wird also zu den Heidenapostel Paulus in Vers 19 sagen, warum tadelt dieser Gott überhaupt noch? Obwohl doch Gott derjenige ist, der den Menschen begnadigt oder auch verhärtet, dann soll er mich doch begnadigen. Dann bin ich doch alles das los. Wie kann einer, der in der Hand hat, zu begnadigen und zu verhärten, dann auch noch tadeln, wenn ich es nicht richtig mache? Das ist hier dieser Tenor in Römer 9, Vers 29. Wieso verurteilt Gott den Pharao, wenn er zuvor sein Herz verhärtet hat? Das ist doch kein Wunder, dass der Pharao dann nicht anders kann. Denn wer vermöchte überhaupt den Willen des lebendigen Gottes zu widerstehen? Doch wohl niemand. Hier vergreift sich also der Mensch bei Eitelkeit am Worte Gottes, um gegen den Herrn in dieser Weise aufzutreten. Weshalb erdreistet sich der Mensch zu sagen, das ist der Ton zum Töpfer, warum hast du mich also gemacht? In der Ursache kommt das gar nicht vom Menschen, sondern vom Feind. Denn das, was aus unseren Herzen hervorkommt, ist das, was in unser Herzen hineingelegt worden ist, aber nicht durch den Schöpfer Gott, sondern durch das, was im Garten Eden stattgefunden hat. Und hier müssen wir aufpassen, dass wir ganz klar Front gegen das beziehen, was aus dem Natural unserer Herzen hervorkommen will. Wir drücken es jetzt mit anderen Worten aus, dann können wir es vielleicht besser verstehen. Man sagt, warum, oh Gott, hast du mich so, wie ich bin, geschaffen? Bei dieser Schriftmitteilung gelangen wir also zu einer besonderen Art von Menschen, auch unter den Kindern Gottes, die mit ihrem Lose, die mit ihren Umständen, die mit ihrer Haarfarbe, die mit ihrer Länge oder Kürze, mit ihrem Gewicht, sei es zu wenig oder zu viel, mit ihren Begabungen, menschlicher Art, vielleicht auch geistlicher Art, die mit ihrem finanziellen Haushalt, nicht mit ihrer Persönlichkeit nicht zufrieden sind, wie der Herr sie geschaffen hat. Und das ist ein Riesenproblem, wenn Menschen kein Ja zu sich selbst haben, wozu Gott ein Ja hat. Und da entsteht eine Diskrepanz zwischen dem Willen Gottes und unserem menschlichen Willen. Zwischen diesen beiden Willensoffenbarungen steht der Feind. Und je nachdem, wohin wir tendieren, wem wir Ehre geben, der bekommt sie. Und rede ich nun in meiner Unzufriedenheit in dem Jargon, warum, oh Gott, hast du mich nicht in einer Millionärsfamilie groß werden lassen, möchte ja gar keiner sein, davon abgesehen. Aber die Unzufriedenheit unter den Gläubigen ist grenzenlos. Und ich bin davon überzeugt, dass die Unzufriedenheit in unserem Deutschland noch nie so groß war wie heute. Und ich bin überzeugt, dass es den Leuten noch nie so gut gegangen ist wie heute. in all den Dingen, worin wir dem Herrn nicht vom Herzen danken können, steht ein Zustand des Aufbegehrens. Hochmut, Stolz. Stolz, alles das steht uns im Wege, mit dem Herrn wegzuwenden. Unmöglich kann man Gott mit, auf der einen Seite mit reinem Herzen danken, Dank sagen, für dieselbe Sache und zugleich in der Wegbegehung Gottes nicht einverstanden werden. Das geht nicht. Ich kann nicht auf der einen Seite sagen, Herr Jesus, in Ihrer Welt mich bereits bald vor Wut. Und auf der anderen Seite soll ich dir sagen, ich habe nur herzlich Dank dafür, dass du mich so geschaffen hast, dass mich bald so reicht. Das stimmt etwas nicht. Über alle Wege hinweg, die der Herr auch heute mit uns geht, haben wir ein volles, ein ganzes Ja zu besitzen. Die Äußerung des Einverständnisses zu diesem Ja ist die Danksagung gegen Gott. Das ist letztlich das Ja. Und wer viel dem Herrn Dank sagt, empfängt viel Gnade von Gott. Und wer wenig Dank sagt, empfängt wenig von Herrn. Steckt jeder so, wie es ist. Darum, dass Menschen heute undankbar sind, das heißt, den Herrn nicht immer wieder die Ehre in der Danksagung bringen, machen sich solche automatisch zum Ziel oder zur Zielscheibe des Feindes. Er nutzt das, was dazwischen beiden liegt, aus. Und betritt das Feld. Wer dem lebendigen Gott also die ihm gebührende Ehre nicht gibt, lässt sie sich schlussendlich selbst zukommen. Durch die eigene Willensdemonstration Nein zu sagen zu dem, wozu Gott ein volles Ja hat. Und wer dem Herrn die Ehre nicht gibt, in der letzten Konsequenz stiehlt er sie Gott, weil sie ihm gebührt und ihm gehört. Das ist auch der Grund dafür, dass viele Kinder Gottes heute geistlich arm sind. Diese Auffassung führt uns in eine geistliche totale Verarmung, in eine Situation der Verzweiflung. Und der Herr kann doch Diebstahl nicht extra noch besonders unter Lohn stellen. Das leuchtet uns auch ein. Das würden wir auch nicht tun. Bei dem wir rausbekommen haben, der aus unserem Garten da was oder aus der Garage was gestohlen hat, dass wir dann hingehen und schaffen noch 100 Mal für den Diebstahl. Also das glaube ich nicht, dass das jemand machen wird. Und solches sollten wir auch von Gott nicht erwarten. Wollen wir darin lernen, für unser Leben, dann blicken wir in das Leben des Hiob. Er gibt uns eine Beredesprache darüber, zur Belehrung für uns. Der da sagte, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, Hiob 1, Vers 21. Und dann fügt er noch hinzu, der Name des Herrn sei gepriesen. Nach all den dramatischen Begleiterscheinungen seiner äußerlichen Not von Krankheit bekamen die Dinge schlagartig über ihn. Und das sind die Worte des Hiob. Der Name des Herrn sei gepriesen. Damit ist er uns zum Vorbild geworden in der uns heute Abend zum Thema anstehenden Frage des Warum. Das konnte Hiob sagen, der Herr sei gepriesen, weil er ein volles und ganzes Ja zu seinem Leben hatte. Egal wie es verlief. Und das will der Herr auch von uns. Egal wie unser Leben verläuft, denn letztlich geschieht ja nichts ohne seinen Willen, dass wir in einem Gottes Ja uns bewegen. Denn nur so können wir neue Gnade erlangen. Da war in seinen Worten, in seinem Herzen, in seinen Gedanken nicht der leiseste Aufruhr. Kein Widerspruch und keinerlei Überlegung in seinem Herzen. Und das war mehr, das war noch viel mehr als nur ein Ja. Denn in diesem Jahr war zugleich auch der Lobpreis Gottes gefunden. Dieses Knecht des Hiob. Hiob war ein reicher Mann. Er gehört mit zu den Reichsten, die uns in der Bibel genannt sind. Und er hat alles verloren innerhalb kürzester Zeit. Nach diesen fürchterlichen Nachrichten, wir nennen sie Hiobsbotschaften, sein ganzes Vieh, Tausende von Stücken Vieh, hatten die Feinde weggetrieben, die Knechte totgeschlagen. Das Haus war kaputt gegangen, seine ganzen Kinder waren ins Leben gekommen. Hiobsbotschaften. Deshalb lesen wir am Ende von Vers 20, das ist wunderbar, da heißt es in Hiob 1, Vers 20, und da betete Hiob an. Daraufhin hat Hiob Gott angebetet, aufgrund dieser Nachricht. Da frug eben dieser Hiob nicht, warum? O Gott, hast du das alles zugelassen? Hat er nicht gefragt. Warum passiert ausgerechnet mir dieses Missgeschick von einmaliger Härte, wo ich doch dein göttliches Privileg besitze, gerecht zu sein und fromm zu sein, wie keiner auf dem Erdboden? Das hatte ich. Und ausgerechnet dem passierte. Alles solches Warum finden wir nicht bei dem Hiob, auch nicht in seiner tiefsten Tiefe. Und in diesem Zustand blickt er auch überhaupt nicht auf die anderen Menschen, was uns oft eigen ist, Vergleiche anzustellen mit anderen, um festzustellen, wir lesen solch ein Wort in Jeremia 12, Vers 1, dass der Weg der Gesetzlosen glücklich ist. Haben wir schon mal diesen Vers gelesen? Der Weg der Gesetzlosen sei glücklich. Aber man muss das nur richtig verstehen. In Hiob war kein neidisches, kein scheeles Hinschauen auf andere. Denn der irdisch glückliche Weg der Gottlosen endet in der Verdammnis. Darum geht es. Kommt nicht hier auf ein paar Tage an, die wir auf dieser Erde in äußerlicher menschlicher Glückseligkeit verbringen,
sondern es kommt auf die Ewigkeit an, wie die Bibel Gottes Wort sagt. Was nütze es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen, nicht? Was nützt ihm das, diese paar Tage, die sind schnell rum? Die Zeit, die geht schneller herum, wie wir meinen und glauben, solange wie wir jung sind, da meinen wir immer noch, es käme was, da kommt gar nichts. Wisst ihr, was kommt? Alter kommt. Das Alter, jawohl, das kommt hundertprozentig. Und dann waren die Jahre der Vergangenheit gar nichts, wenn wir zurückblicken, die wir ein wenig weiter geschritten sind und schauen zurück, da müssen wir sagen, es war wie im Fluge. Egal wie alt wir jetzt geworden sind. Und das ist die Kürze der Zeit, das ist die Prüfungszeit, in die Gott uns hineingestellt hat. Und wir sind zugleich auch verantwortlich über das Fragen unserer Herzen gegen Gott im Warum. Einen weiteren wertvollen Ausspruch finden wir im Alten Testament, und zwar in 1. Mose 42, Vers 28. In 1. Mose 42, Vers 28, da fügen einst die Brüder Josefs etwas hinzu. Da frugen diese Brüder nach Martin Luther Übersetzung, warum hat Gott uns das getan? Es ging um das Geld und das, was da oben im Sack wieder drin war. Das war gar nicht Gott gewesen. Ja, in der letzten Konfession schon. Aber das war auf das Geheiß Josefs geschehen. Von die Elberfelder, da lesen wir, was hat Gott uns da getan? Da könnte also genauso warum, wie in der Luther-Übersetzung stehen. Ein und dasselbe letztlich. Nur in unserem Thema des Warum passt es nun hier gut heran. Sie frugen, warum hat das Gott uns getan? Fest steht, dass dieses Warum der Brüder Josef als ein Vorwurf gegen Gott gebraucht wird. Denn sie waren mit der Entdeckung dieses Goldes, dieses Geldes, waren sie in eine niedliche Lage geraten. Warum hat uns das Gott getan? Und das von Leuten, die das sagen, die sich so hart gegen Gott in der Weise versündigt hatten, dass sie ihren eigenen Bruder, den Josef, aus Neid nach Ägypten verkauft haben. Die fragen das. Wir sehen also, dass dieses Warum aus dem Herzen des Unglaubens immer gegen Gott gerichtet ist. Nur ein Herz des Unglaubens, nur ein Herz des Ungehorsams kann die Folgen unserer Sünden versuchen, Gott anzulasten. Und das war nicht allein so bei den Brüdern des Josef, sondern vollzieht sich in unser allem Inneren. Und viele solcher Warum steigen besonders in schweren Zeiten, steigen dann in Prüfungszeiten zum Himmel empor. Überall das dort oder überall dort, wo die Welt einen Zufall oder ein blindes Geschick sieht, da erkennt ein Kind Gottes die Leitung und die Führung seines Gottes und himmlischen Vaters. Denn es gibt überhaupt nichts, das außerhalb der Willenszulassung Gottes sich an uns und mit uns vollzieht. Gibt es nichts. Und wenn wir uns nicht anmaßen, das Warum zu verstehen, so wissen wir, dass nichts, aber auch gar nichts ohne den Willen des Herrn geschieht. Und das sollte uns eigentlich stille machen. Dass wir wissen, es geschieht nichts außerhalb des Willens unseres himmlischen Gottes. Und wenn mir etwas passiert, dann hat Gott ja dazu gesagt oder er hat direkt gesagt. Ja, noch mehr, in meinem nicht verstandenen Warum, das in meinem Herzen aufsteigt, liegt die ganze Willensseite Gottes begründet. Auch dann, wenn ich es nicht kenne. Diese Willensseite Gottes, die weit, weit mehr als nur eine bloße Zulassung ist. Manche verstehen das Wort Zulassung nicht. Es ist ein Unterschied zwischen einer Zulassung Gottes und einer direkten Willensbekundung Gottes. Das kann man auch vom Wort Gottes ableiten. Der Herr hat es so gewollt. Das sollte die Devise für uns sein. Haben wir das verstanden? Dient mancher Trübsalsweg zu unserer Bewahrung für noch größeres Leid, wenn wir es verstanden haben. Denn wenn wir in dem Willen Gottes ruhen, werden wir still. Und die Bibel Gottes Wort sagt sogar, durch Ruhe und Stille würdest du gerettet werden. In Jesaja. Oft will Gott auch durch Leiden die köstliche Frucht der Geduld in uns wirken und hervorbringen. Nie aber sollten wir mit einem Herzen der Bitterkeit und Selbstgerechtigkeit diese Frage der Brüder Josefs stellen, warum hat uns Gott das getan? Und zwar so, als ob Gott es sei, der uns Unrecht tue, wenn er Leid über uns führt. Sagt nicht die Schrift selbst, dass alle Dinge letztlich zum Besten dienen sollen? Meine schon. Und wenn wir da kein Ja dazu haben, dann haben wir die Wege Gottes noch nicht verstanden. Das heißt, alles das, was uns geschieht und wir haben es nicht verstanden, sollte uns dazu Anlass werden, unsere Hände zu falten, um dem Herrn zu danken und zugleich zu bitten, dass er uns Licht gebe über das noch nicht Verstehen jener Dinge, die Gott gnadenvoll zulässt. Auch dann, wenn sie wie bei Hiob hart sind. Später, ja viel später, nach diesem, sagt Gottes Wort im Neuen Testament, wenn wir beim Herrn sind, dann werden wir erfahren, weshalb Gott solche Leiden in die Tage unseres irdischen Lebens hineingelegt hat. Und warum nicht? Wie kostbar wird es einmal im Himmel sein, zu erkennen, und wir werden es dann erkennen. Denn die Bibel sagt in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2, wir werden ihm gleich sein. Unserem Herrn. Und damit werden wir das auch erkennen. Sonst werden wir ihm nicht gleich. Wie kostbar wird es dann sein, zu erkennen, dass der alleinweise Gott kein Versehen und keinen Fehler gemacht hat.
dass nur seine ewige Liebe
der Beweggrund dafür war, um uns zu segnen. Welche auch die Wahl seiner Wege mit uns bestimmte oder festmachte.
Nur weil wir so eigenwillig sind und dadurch unser Auge kurzsichtig ist, verstehen wir überhaupt so wenig, was uns aus der Perspektive Gottes gut und was für uns heilsam ist. Weil die Schrift sagt, dass unser Erkennen Stückwerk ist, irren wir so viel und machen so viele Fehler, wie wir sie tun, auch die, die wir nicht als Fehler erkennen. Ohne, dass wir in unserem Leben vieles als Fehler sehen, gehen wir dahin, weil uns das notwendige Licht des Willens Gottes fehlt. Aber unser Herr macht keine Fehler, und das sollte für uns Trost sein. Dem wir uns ja anvertrauen, dem wir zu unserem Führer, zu unserem Herrn erwählt haben, dem wir nachfolgen und mit dem wir einmal des Himmels Herrlichkeit teilen möchten. Sollte diese Tatsache nicht allein schon dazu dienen, die einen jeden von Gott zugewiesene Stellung mit einem inneren festen Ja einzunehmen und dadurch ihn, unseren Herrn, im Glauben die Führung zu überlassen, wir könnten sagen, ganz zu überlassen. Denn es ist immer ein fades Ding, wenn wir an unseren Lebensführungen noch ein ganz klein wenig mit herumfunktionieren. Es ist uns immer zum Schaden, denn unser eigenes Mit daran herumdrehen steht außerhalb des von Gott uns erwarteten Glaubens. Aber auch, dass wir in seinem Willen ruhen und ihm, unserem Gott, für alle Wege, die doch nichts anderes als Gnade und die nichts anderes als Güte über uns sind, im Glauben danken. Das kann aber nur sein, wenn wir ein völliges Ja auch zu uns haben. Und wenn wir zu uns kein Ja haben, dann haben wir auch kein Ja zu Jesus. So eng sind wir mit Christus verbunden, wie wir ihm gehören. Wenn wir nun bislang über die Seite des Menschen im Warum hören, was ja durchweg aus den Herzen kommend mit Unglauben verbunden ist, wollen wir nun etwas über das göttliche Warum hören. Auch das ist wichtig zu wissen, damit wir es recht einordnen können. Dazu lesen wir eine kurze Bibelstelle, einen halben Vers in Matthäus 27. In Matthäus 27, den Vers 46, die zweite Hälfte, also B. Da finden wir das göttliche Warum. Da haben wir unseren Herrn Jesus vor uns, der da sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir sehen einfach, dass wir genau einordnen müssen, Aussagen, die wirklich die gleichen sind, was absolut nicht dasselbe immer ist. Da Warum des Gottessohnes hier in diesem Ausspruch zeigt uns den leidenden Christus wenige Augenblicke vor seinem Opfertod. In dem, was er litt, war er, unser Herr, aber zugleich auch vollkommener Mensch. Er litt als Mensch. Und in der Not eines Menschen in dieser Situation finden wir dieses aus deinem Munde geredete Warum. Wenn für uns der Sold der Sünde zugleich auch der Tod ist, dann findet letztlich das statt, was seit dem Sündenfall bei Adam uns geworden ist. Letztlich trennt uns jede Sünde von Gott. Das ist klar. Das heißt, wir haben uns mit Adam an die Trennung von Gott gewöhnt. Und zwar unsere Sünden wegen. Weil die Sünden in unserem Fleische zugleich unser Element geworden ist. Leider. Wenn aber nun der Herr Jesus hier am Kreuze ausruft, warum hast du mich verlassen, sehen wir die Frage, warum in seiner oder mit seiner Sündlosigkeit verbunden. Denn für unseren Herrn Jesus war der Sold der Sünde nicht der Tod, weil er nicht gesündigt hat. Aus der die ganze Todesangst im Getrenntsein nunmehr von Gott aus dem Herzen eines Unschuldigen klang. Ich meine, wenn Gott uns Leiden auferlegt, sei es Krankheit, Verlust oder Niederschläge in irgendeiner Form, dann müssen wir immer davon ausgehen, dass wir es letztlich verdient haben. Und nicht nur das. Unser Verdienst von Natural her wäre die ewige Feuerverdammnis. Ohne einen Tag Pause oder Freizeit. Das wäre das, was wir verdient haben, Verdienstbarkeit der Sünde. Und dass wir leben und dass wir existieren, ob wir gottlos oder gottglaubend sind, ist Gnade Gottes. Aber ein herrliches Gnadengeschenk ist, wenn wir mit unseren Sünden zu Christus gekommen sind, ihm unsere Sünden bekennen konnten und das Opfer Jesu für uns in Anspruch nehmen konnten, um zu sagen, hey Jesus, ich danke dir, dass ich heute als ein verlorener Sünder zu dir kommen konnte. Ich darf glauben, denn darin haben wir unsere Rechtfertigung, dass du mir meine Sünden vergeben hast. Ich darf dir nun gehören und ich will dich nun preisen. Aber das konnte man bei Jesus nicht sagen. Die Bibel sagt, wer keine Sünde tat und kein Trug in seinem Munde gewesen, da konnte man das doch nicht sagen. Hier, bei diesem Ausspruch, warum? Unser Herr Jesus war der erste und zugleich auch der einzige Fall, dass der Tod ohne eigene Sünden Schuld vollzogen wurde. Wir wollen das ruhig so ansehen, dass letztlich jede Krankheit, ob sie leicht, mittel oder schwer ist, ein Vorlauf des Todes. Wegen der Sünden. Wir kämen zur Frage, wann ist Adam gestorben? Ja,
der Adam, ich weiß nicht genau, 940 Jahre, 930 Jahre war er alt geworden. 930 Jahre ist er alt geworden. War alt, der Adam. Wann ist er gestorben? Der ist nicht bei seinem Todestag gestorben. Real ist er gestorben, als er gesündigt hatte und gesagt, und Gott sprach, weil du gesündigt hast, sollst du sterben. Diese 930 oder 40 Jahre waren lediglich eine Gnadenzeit, die Gott ihm gegeben hat. Unser irdisches Leben, so alt wie du bist, egal wie alt, ist eine Gnadenfrist, die Gott dir gegeben hat, um mit Christus zu wandeln. Aber gestorben ist er real, dann sind wir. Nur der Strafvollzug ging noch über 900 Jahre. Letzten Endes ist, ich habe schon eine Menge davon, jedes graue Haar ein vorlaufendes Ereignis des Todes. Das heißt, die Haarwurzelgefäße sterben ab, grau. Da kommen Falten rein, die waren früher nicht drin, ich kann es also bestimmt sagen. Als ich mal jung war, waren die noch nicht da drin. Die sind aber reingekommen, ohne dass ich mich bemüht habe. Jede Krankheit ist ein Vorlauf des kommenden Todes, des Todes, der in uns schon schlummert. Der wird nicht extra hineingelegt, sondern wenn wir zur Welt kommen, dann kommt mit uns zugleich der Tod. Ist das nicht furchtbar? Doch eine grausame Viecherei. Jawohl. Aber das ist der Lohn oder der Sold der Sünde, in dem wir gefunden werden. Nur, dass wir uns das einmal in dieser Weise demonstrieren, damit wir wissen, wer wir sind und welch eine Gnade derjenige hat, der zu Christus gekommen ist, um Vergebung seiner Sünden und Annahme durch sein Opfer blieb empfangen zu haben. Dieses Warum, welches der Herr hier am Kreuz sprach, war kein Aufbegehren gegen den Vaterwillen. Und schon gar nicht der Ausdruck des Unglaubens. Das nicht. Und wenn selbst der Herr Jesus sich des Warum bedient, ohne zu sündigen, dann muss es auch keine Sünde in unserem Leben sein, wenn uns harte Schicksalsschläge treffen, uns wir und wir uns des gleichen Wortes Jesu bedienen. Nur darf unser Warum nicht aus dem Unglauben oder gar aus dem Aufruhr gegen Gott geschehen. Darum nicht. Aus unserer menschlichen Not, ja, aber nicht aus der anlastenden Schuld Gott gegenüber. Soweit dies aber aus unserem Nichterkennen und dem Nichtverstehen resultiert, dem Nichtverstehen der Wege Gottes, handelt es sich um unsere Schwachheit. Das sagt die Bibel ganz klar. Von diesen Schwachheiten aber der Hebräerbrief in Kapitel 4, Vers 15 gesagt hat, dass der Herr mit unseren Schwachheiten Mitleid zu haben vermag. Der Herr möchte uns also am heutigen Abend klar gemacht haben, dass wir uns nicht eines Ungläubigen oder Gott anlastenden Warum bedienen soll. Warum passiert das ausgerechnet mir? Warum muss ich der sein? Warum, Gott, tust du mir solches? Warum, wie die Brüder des Josef, hat Gott uns das angetan? Der Herr möchte Gnade schenken, dass wir diese zweierlei Bedeutung des Warum erkannt haben, wir heute hören konnten, um es in unser praktisches Glaubensleben dann auch recht anzuwenden, damit Gott die Ehre habe. Amen. Wollen noch stille werden zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du ein großer Gott bist und dass du alles weißt und dass wir gar nicht viel wissen, Herr Jesus, meist nicht. Im Vergleich zu dir wissen wir nichts. Aber Herr Jesus, da hast du uns die große Vaterhand geboten, die wir erfassen dürfen durch Glauben, indem wir zu dir kommen. Und diese Hand, dieser Gotteshand, dieser mächtigen Hand, von der so vieles im Alten Testament schon geschrieben steht, wie Gott durch die Hand, durch seine Hand das Volk Israel durchs Meer zog und führte, diesem Arme und dieser Hand Gottes wollen wir uns anvertrauen. Weil wir wissen, dass wir nur dort recht sind. Und wir danken dir, du himmlischer Gott und Vater, dass du dich nicht geschämt hast mit uns, die wir Sündermenschen sind, solch eine enge Gemeinschaft zu haben, dass du uns an die Hand nimmst, um uns zu führen und zu leiten und zu lenken. Aber Dank, Vater, für deine Liebe an uns, zu uns und hin zu uns. Und wir preisen dich dafür, für dieses Wort, warum, dass wir als Gläubige reden können im Unglauben, ja noch mehr im Aufruhr, in der Widerspenstigkeit gegen dich, bewahre du uns davor in Gnaden. Wir bitten dich herzlich, bewahre du uns vor Führungen, o Herr, damit wir nicht im Aufruhr gegen dich gefunden werden, sondern mache uns stille, selbst dann, wenn wir ein Warum haben, indem wir es nicht erkennen, so wollen wir doch in diesem Warum dich anerkennen, wollen dich sehen als den liebenden und gnadegebenden und liebespendenden Gott. Habe Dank für alle Lebensführungen bis zu diesem Augenblick, Herr. Habe Dank, Herr Jesus, auch für die Führungen, in denen wir gar keine Gefahr erkannt haben. Aber weil du alles siehst, du hast sie gekannt. Wie oft sind wir am Tode vorbeigegangen? Herr, für alles bewahrt sein, wollen wir dir heute Abend danken und wollen die Frage stellen, Herr, warum hast du uns bewahrt? Und da können wir antworten, weil du ein liebender Gott bist. Und dafür preisen wir dich und wollen nun um den Segen dieses deines Wortes bitten und wollen dich bitten, Herr, lass unsere Herzen aufgetan werden, damit sie viel Lob und Ehre bekommen, weil du doch letztlich alles für uns getan hast. Amen.